Hallöchen! Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem Mind Science Power Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind Science Coach hier von Gedankenkraft und ich freue mich so sehr, heute ein ganz tolles Interview mit euch zu teilen. Und zwar ist die liebe Susan Sideropoulos bei mir im Podcast zu Gast. Und Susan und ich sprechen in dem Podcast heute über ein ganz tolles Thema, und zwar geht es um die Rollen in unserem Leben. Und Susan lässt uns daran teilhaben, welche Rollen sie in ihrem Leben sowohl auf beruflicher Seite als auch auf privater Seite lebt. Wir sprechen über ihre Zeit und ihre Rolle bei GZSZ, wie diese sich auch im Laufe der Zeit verändert hat und sich auch ihr Leben dadurch verändert hat. Wir sprechen darüber, wie sie ihren Weg zu sich selbst gefunden hat und ihren Weg auch zu einer ganz wundervollen Branche, einem ganz wundervollen Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Und ja, es steckt so viel schöner Input in diesem Interview drin. Von daher möchte ich dir das gar nicht länger vorenthalten. Es gibt tatsächlich zum Thema Rollen deines Lebens auch noch eine separate Folge, die ich an der Stelle gerne nochmal mit dir teilen möchte, wo du für dich auch wirklich mal schauen kannst, welche Rollen nimmst du aktuell schon in deinem Leben ein und führst du diese Rollen auch so aus, wie du das eigentlich gerne möchtest. Bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine weitere Ankündigung, und zwar startet ab morgen wieder der Mind Power Morning Club auf Instagram. Der Mind Power Morning Club ist mein persönliches Angebot an dich für dein Meditationsdate am Morgen. Meditation ist ein unglaublich schönes Tool, um dich in deine Gedankenkraft zu bringen und mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten und dieses Unterbewusstsein für dich nutzen zu können, um dich neu auszurichten und neu zu programmieren. Und wenn du möchtest und einfach mal Lust hast, Meditation auszuprobieren oder du auch schon meditierst, dabei einfach eine Community suchst, mit der du das schön machen kannst, dann komm doch einfach dazu. Wir starten jeden Morgen von 7 bis 7:20 Uhr. Es gibt eine angeleitete Meditation von mir. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Du findest meinen Kanal unter @selinajuliaschneider auf Instagram. Also, wenn du magst, schau einfach vorbei. So, das war's jetzt aber auch wirklich. Es geht los mit der Folge mit der lieben Susan und ich würde sagen, let's rock!
Also ich freue mich wahnsinnig arg, heute die liebe Susan Sideropoulos hier bei mir im Podcast Gedankenkraft zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Susan.
Ja, ich freue mich auch, ganz aufregend. Ist ja noch eine neue Welt, diese Podcasts für mich. Finde ich sehr cool.
Ja, schön. Ja, und ich finde es auch total toll, dass wir heute zu einem ganz besonderen Thema miteinander sprechen. Und zwar geht es wirklich um ein Thema, was wirklich auch aus dem Coaching-Bereich kommt. Es geht um die Rollen unseres Lebens. Ein ganz, ganz spannendes Thema, denn ich glaube, wir alle kennen es. Es gibt super viele verschiedene Rollen in unserem Leben, die wir einnehmen. Von der Mama, die wir vielleicht sind, hin bis zur Freundin, die Ehefrau oder die Freundin im Rahmen von Beziehungen, die Tochter aber auch. Also ganz viele verschiedene Rollen, wo wir auch über den Tag verteilt immer wieder auch reinschlüpfen und wieder rauskommen. Und deshalb finde ich es auch so schön, heute mit dir als Schauspielerin da einfach nochmal auch so den Kreis schließen zu können und von dir auch ganz, ganz viele Tipps zu bekommen, wie du das als Schauspielerin auch managst. Und von daher, wie gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und genau, ich würde ganz gerne heute einsteigen in die Folge, tatsächlich erstmal so mit den letzten Rollen, die du auch jetzt in den letzten Wochen für dich belegt hast. Das sind ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche gewesen. Du warst bei The Mask Singer, warst bei Gedankentanken, beim Live-Fest unterwegs als Moderatorin. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kamst du zu den Rollen? Was machen diese Rollen mit dir?
Ja, es ist super aufregend. Also gerade die letzten Monate waren in meinem Leben mega, mega aufregend, weil da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber um es kurz runterzubrechen, ist es so, dass ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Branche unterwegs. Es läuft gut, mal besser, mal schlechter, das ist ganz normal bei uns. Aber ich war ja auch lange in einem Format, bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist ja das Bekannteste, sage ich mal, was ich gemacht habe. Dann waren jetzt so die letzten 2 Jahre so ein bisschen holprig und ich musste ein bisschen rausfinden, woran das lag. Habe dann auch so einen kleinen eigenen Persönlichkeitsentwicklungsweg gegangen Und es war jetzt aber so, dass durch diese Reise jetzt so viel in Gang gekommen ist wieder. Und der Flow, den wir uns ja so wünschen, der ist wieder zurückgekommen. Und kam dann die lustigsten Sachen aus unterschiedlichen Richtungen tatsächlich. Und dann war ich plötzlich halt eben bei The Masked Singer, weil ich, glaube ich, dem Universum vermittelt habe, ach, ich würde total gerne mal wieder singen. gehört irgendwie auch zu meinem alten Leben. Ich habe mal eine Musical-Ausbildung gemacht vor 100 Jahren. Singe total gerne, bin leidenschaftliche Karaoke-Sängerin. Und und habe das auch witzigerweise meinem Agenten gesagt, oh, ich würde super gerne wieder mit Gesangsunterricht anfangen. Und dann meinte er, Susan, das ist so lustig, weil pass auf, was ich jetzt für eine Anfrage hier auf dem Tisch habe. Also da könntest du jetzt auch mal jede Woche singen. Und war eine tolle Erfahrung, weil es mal was ganz anderes war. Gleichzeitig kamen dann eben Gedanken tanken, was vollkommen krass war, weil das war jetzt irgendwie die Kirsche auf dem Kuchen. Ja, dann darf ich dieses riesen Event moderieren, wo ich eh hingegangen wäre. Ich wollte meinem Mann das zum Geburtstag schenken. Hatte ich auch alles schon geplant. Ich habe es ihm gesagt am Donnerstag. Er hatte am Mittwoch Geburtstag. Ja. Am Donnerstag habe ich gesagt, so, wir fahren übermorgen übrigens zu dem Fest. Er ist mega Fan, Tobias Beck und so. Und und einen Tag vor dem Event kam dann der Anruf, Moderatorin ist krank. Willst du das machen?
Wahnsinn.
Und das passte zu allem, was mir in den Monaten vorher begegnet ist. Also es war dann wirklich so, oh Gott, raus aus der Komfortzone, einfach machen, nicht mehr so viel drüber nachdenken. Also sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Universum hört doch ganz gut zu. Und dann passierten die Sachen und dann habe ich noch ein paar andere Sachen gedreht für RTL, für zwei verschiedene Serien und ja, also wirklich sehr unterschiedlich, wie du schon sagst. Also war cool.
Ja, cool. Also das heißt wirklich so, die Dinge, die du auch irgendwie gerade für dich so beansprucht hast, die sind auf ganz unterschiedliche Art und Weise dann zu dir zurückgekommen.
Ja.
Hast du da irgendwie eine bestimmte Technik, wie du diese Wünsche ans Universum schickst? Gibt's da irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
Ja, also tatsächlich habe ich Anfang des Jahres die Online-Uni von Laura Marlina Seiler gemacht, die Rise Up in China Uni. Und sie arbeitet ja ganz viel mit diesem Visualisieren. Und das kannte ich jetzt vorher gar nicht so. Und auch mit Aufschreiben und nicht nur denken, sondern auch laut sagen und eben schreiben. Und ich habe dann, da gab es eine Übung, wo ich Anfang des Jahres dann mit richtig Zeiträumen auch aufgeschrieben habe. Das könnte ich jetzt rausholen, da lachst du dich tot. Da steht halt wirklich drauf, ab Ende Mai habe ich so viel zu tun, dass ich mir fast wünsche, dass es wieder so ist wie vorher. Und vorher war es so, weil ich so beschäftigt war mit diesen Seminaren, ich habe noch ein Achtsamkeitsseminar besucht, dass ich eigentlich in meinem Universum war es dann so, jetzt bitte keine Jobs, weil ich möchte das alles noch vorher zu Ende machen, weil mir das wichtiger war. Und erst ab Ende Mai bitte sollen dann die Jobs kommen. Und dann kam plötzlich das ganze Zeug und dann meinte mein Mann schon so mittendrin, jetzt so vor 2 Wochen, und wünsche dir schon, dass es wieder so ist wie vorher. Ich war so, weil man ist natürlich in sich auch ein bisschen zerrissen. Es ist mit Familie und das alles unter einen Hut zu bringen, klar. Man muss immer irgendwo, eine Sache kommt immer zu kurz.
Ja. Aber das ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist ja tatsächlich auch so die Gewichtung der Rollen, die wir in unserem Leben haben und die dann, ja, dadurch, dass eben bestimmte Dinge zu einem Zeitpunkt präsenter sind als eben andere, dann die Rollen sich natürlich auch irgendwo einpendeln und mal eine Rolle präsenter ist und mal weniger spannend.
Genau. Aber ich sage, ich bin da sehr überzeugt von, wenn man die Dinge macht, die einen glücklich machen, dann ist man auch in den anderen Bereichen ausgefüllt. Also, weil man viel oft sagt, ja, wenn du so viel arbeitest, dann kommst du doch der Familie nicht gerecht. Aber meine Eltern haben auch immer viel gearbeitet. Mhm. Und für mich war das immer ein gutes Vorbild. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich erfüllt bin, dann bin ich auch die bessere Mutter. Und wenn ich nur zu Hause sitze, für andere ist es ja die Erfüllung, nur zu Hause zu sein mit der Familie. Aber für mich ist die Erfüllung schon in den ganzen Bereichen, es abzudecken. Und es ist dann eben projektbezogen. Dadurch bin ich ja auch mal viel weg, aber dann auch viel zu Hause. Viel mehr als jemand, der jeden Tag zur Arbeit gehen muss, zu bestimmten Stunden. Also da habe ich schon den Ausgleich.
Ja. Und das finde ich halt auch super spannend, wenn man sich das auch vielleicht einfach mal in so einem, sag ich mal, Kuchendiagramm vorstellen würde, für sich einfach auch mal zu gucken, wie viele wie viel prozentualen Anteil muss denn Rolle XY für mich in meinem Leben haben, damit sie im Gesamtkontext irgendwo auch passt. Und da sagst du ja ganz klar, Mutter ist eine zentrale Rolle, die du ausübst, aber eben auch das Business oder deine dein Beruf ist letztendlich eine Berufung hier irgendwo Absolut. Auch für dich. Ja. Also muss da irgendwo auch ein gewisses Gleichgewicht vorhanden sein.
Genau.
Und ich finde es super, super essentiell, da auch immer mal wieder den Fokus drauf hinzulegen und eben zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Ne?
Genau. Weil
es werden ja super viele verschiedene, sag ich mal, Rollenbilder oder auch Bilder, wie etwas zu sein hat, vermittelt, aber das immer wieder auch auf, ja, letztendlich die aktuelle Wahrheit für sich selbst zu überprüfen, finde ich sehr, sehr spannend.
Genau, absolut. Also das ist mega wichtig, weil ich höre das auch viel in meinem Bekanntenkreis. Wir Frauen, wir sind immer von schlechtem Gewissen so durchtrieben und weil man eben das Gefühl bekommt, man kann nicht alles machen. Aber ich glaube schon, dass man alles machen kann.
Ja, es ist auch eine Frage der Selbstorganisation und wie man das eben für sich unter einen Hut bekommt.
Genau.
Ja, spannend. Das heißt, also gerade wenn man sich jetzt so deine letzten Jobs mal anschaut, dann würde ich sagen, steckt da super viel das Thema irgendwo drin, Spaß haben, das Leben genießen. Also gerade The Mask Singer ist für mich irgendwie Spaß und Lebensfreude pur. Gedanken tanken mit dem Live-Fest sicherlich auch Lebensfreude, aber auch so eine etwas besondere Susan. Kann man das schon so sagen, dass das auch so die zwei Parts in dir sind, die gerade aktuell und präsent sind?
Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall irgendwie in einer Umbruchphase und ich musste für mich, und deswegen habe ich auch diesen ganzen Weg, bin ich gegangen mit der Persönlichkeitsentwicklung, ich musste für mich auch erstmal wieder ein bisschen rausfinden, was will ich, was kommt eigentlich von außen die ganze Zeit, ne? Man ist dann doch so gelenkt und von der Erwartungshaltung, ja, und du müsstest doch mal das und du müsstest doch mal dies. Und das war schon früher so. In den 10 Jahren geht es ja besser, möchte ich nicht sagen, wie oft Menschen zu mir gesagt haben, aber du müsstest da doch jetzt auch mal rausgehen. Mhm. Und zum Glück habe ich mich dann nicht so beeinflussen lassen, weil warum soll man das denn nicht 10 Jahre machen? Also das war die Erfüllung meines Lebens. Ich war super glücklich. Klar, also mein Mann sagt immer, so glücklich warst du jetzt auch nicht immer, weil es war, man wollte mehr und man wollte noch dies und man konnte nicht alles machen. Und ich hatte das Glück, ich konnte viel parallel machen, aber ich musste auch viel absagen. Und man will höher, schneller, weiter und am liebsten alles jetzt sofort. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eine Rolle bei Gute Zeiten, die ich geliebt habe über alles, die wahnsinnig dankbar war, wo ich auch nie die Notwendigkeit gesehen habe zu gehen. Weil ich meine, als Schauspieler, das weiß ich jetzt, damals wusste ich es nicht, ist das ja das Riesenglück, so viel zu arbeiten. Ich meine, es gibt Kollegen, die haben da ihre 3 Drehtage im Jahr. Hm. Und das ist nicht übertrieben und müssen einfach noch einen anderen Job haben, weil sonst können sie nicht davon leben. Und ich hatte schon das Glück, dass ich jetzt in meinem ganzen Laufbahn nie was anderes machen musste, weil es irgendwie schon immer weitergeht. Gut, ich bin auch noch Moderatorin, das ist natürlich ein Plus. Man hat dann 2 Standbeine. Aber es ist schon so, dass man sich nicht so viel reinquatschen lassen darf.
Wie kam denn die kleine Susan vor, wie lange ist es jetzt her, 15, 20 Jahre, dass du bei GZSZ angefangen hast?
Das ist jetzt schon, oh Gott, siehst du, da muss ich wieder rechnen. Ich bin ja nicht 21, wie ich immer denke. Nein, also ich habe angefangen bei Gute Zeiten 2001.
Also 18 Jahre, ja. Wahnsinn. Wie kamst du damals zu dieser Rolle? Wie bist du da reingerutscht? War das eine bewusste Entscheidung? Erzähl doch einmal.
Also bei mir war alles sehr, ich glaube, ich war in einem unbewussten Flow schon seit klein auf, den man ja so immer verliert im Laufe des Lebens vielleicht und Leute deswegen ja diese ganzen Coachings machen, um wieder sich klar zu wissen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Und bei mir war das oft so, ich habe mich immer schon als so ein Glücksmagnet bezeichnet. Weil die Dinge, ich habe viel und hart für alles immer gearbeitet, aber ich war auch immer in so einer wahnsinnig positiven Einstellung, immer schon sehr dankbar auch für alles, was zu mir gekommen ist. Und ich glaube, es war so, dass ich schon immer, also seit ich denken kann, seit ich 6 Jahre alt bin, wollte ich irgendwie, ich wusste nicht, was die Berufsbezeichnung ist, aber ich habe es damals immer, ich will berühmt werden.
Gute Berufsbezeichnung.
Genau, ich möchte in die Bravo. Und ich habe auch immer früher gesagt, wenn ich einmal auf der Bravo bin, dann habe ich es geschafft. Als ich dann das erste Mal auf der Bravo war, haben das meine Freundinnen mich daran erinnert, meinte so, Susan, siehst du, du hast es schon geschafft. Und ich so, ja. Aber ich wollte immer singen, tanzen, Schauspielern, war immer, jede Bühne musste ich drauf und schon von klein auf. Und habe dann schon mit dem 12. Lebensjahr schon angefangen, Musical-Workshops zu machen an der Schule, wo ich dann auch meine Ausbildung gemacht habe. Es war halt ein Zufall, dass ich da schon Tanzunterricht hatte als Kind. Und bin dann mit 16, und ich war die Jüngste damals in der Ausbildung, habe dann schon die Ausbildung angefangen. Mhm. Und meine Eltern waren zum Glück ziemlich cool. Klar haben die gesagt, nur wie, kein Abitur und so. Und ich habe gesagt, nein, das ist Zeitverschwendung. Ich werde sowieso was in dem Bereich machen. Warum soll ich dann jetzt hier noch zur Schule gehen? Und habe dann aber die damit bekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich möchte diese Ausbildung machen, 3 Jahre, dann bin ich erst 19. Dann möchte ich ein Jahr Zeit haben, es zu versuchen. Und wenn ich mit 20 verstanden habe, es ist nicht meins, dann werde ich Kindergärtnerin. Mhm. Brauche ich auch kein Abitur. Also war ein guter Deal.
Plan B.
Plan B, genau. Und aber es sollte dann alles gut werden. Und dann habe ich die Musical-Ausbildung gemacht, habe dann schon mein erstes Engagement gehabt als Musical-Darstellerin in Hamburg ein Jahr. Und dann war eigentlich ein paar Castings habe ich gemacht. Und eines der ersten Castings war GZSZ.
Okay.
Und das sollte wohl so sein, weil ich hatte zur damaligen Zeit schon meine 6-jährige Fernbeziehung mit meinem Freund, heute Ehemann.
Ach was?
Ja, ja, der in Berlin war und ich in Hamburg. Und genau, als ich 15 war und er 16, sind wir zusammengekommen. Dann hatten wir 6 Jahre diese Fernbeziehung und ich wollte immer sowieso nach Berlin. Und dann, als ich beim Casting war für GZSZ, weiß ich noch wie heute, dass die Casterin mich danach angerufen hat, als ich die Rolle bekommen habe. Sie hat nicht gesagt, du fängst jetzt bei GZSZ an, sondern sie hat gesagt, Susan, ich habe eine gute Nachricht, du darfst jetzt endlich zu deinem Freund nach Berlin gehen. Und das war echt schön. Ja, und dann war ich da drin, in dieser Wahnsinnsmühle bei GZSZ. Und es war einfach zu dieser alten Zeit, ohne Instagram und ohne dieses Ganze, was es gibt. Es war irgendwie anders und aufregend. Mhm. Und es, da gab es noch diese ganzen Musikshows. Und dann habe ich angefangen, irgendwie jede Woche irgendwas zu moderieren. Top of the Pops, Bravo Super Show, The Dome. Und es war einfach wahnsinnig viel im Umlauf. Und ich glaube, ich bin immer da sehr bei mir geblieben. Das, ja, eigentlich schon immer auf der Spaßseite des Lebens. Also ich war nicht so die Drama-Schauspielerin, sondern ich sehe mich schon im Komödienfach, weil ich auch glaube, dass mir das einfach mehr liegt. Ja.
Und GZSZ damals dann wirklich auch eine bewusste Entscheidung? Oder also wie hast du einfach gedacht?
Nee, es kam ein Zufall. Es war, die Anfrage kam über meine allererste Agentur. Mhm. So, GZSZ hat ein Casting für eine Rolle und geh doch mal hin. Und dann bin ich da hingegangen. Und das war keine bewusste Entscheidung. Okay. Ich fand GZSZ cool, klar, wie alle. Ich habe es auch geguckt damals und habe dann erstmal eine Gastrolle bekommen, eine 3-monatige.
Okay.
Und die kam wohl ziemlich gut an. Und dann ein paar Monate später haben die mich dann nochmal angerufen und gesagt, wir wollen da gerne eine Hauptrolle draus machen.
Ja, mega cool. Jetzt ist es ja so, dass gerade GZSZ, das ist ja wirklich Daily Life, du bist da täglich am Drehen, du hast eine Rolle, die wirklich parallel zu deiner Person irgendwie auch im Privatleben läuft. Wie geht man da damit um? Ich meine, grenzt man sich da irgendwie auch zu der Rolle ab? Gibt es da bestimmte Techniken, die du für dich auch anwendest oder vielleicht auch von deinen Schauspielkollegen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da das ein oder andere oftmals auch so ein bisschen miteinander verschmelzen kann.
Ja klar, also gerade bei der Daily, dadurch, dass ja auch die Menschen da draußen glauben, man ist diese Person und man ja auch damit identifiziert wird und Verena und du musst unbedingt das und das machen und hast du weißt, also es gibt Menschen da draußen, die das wirklich als real glauben, dass es real ist. Ich fand das immer sehr lustig. Aber für mich war das alles, also gerade auch die Zeit mit den Fans und dem Publikum war für mich immer schon ganz toll. Und ich habe mich da eigentlich auch nie bewusst abgegrenzt. Ich habe eher, es gab Phasen, na klar, man konnte nicht über den Kudamm laufen, H&M, McDonald's, Schwimmbad, es gab Hotspots, da konntest du eigentlich nicht hingehen. Aber ich habe mir das eigentlich gar nicht so großartig nehmen lassen, weil ich glaube, umso normaler man auch mit dem Ganzen drumherum umgeht, umso normaler gehen die Leute auch mit dir letztlich um. Wenn man sich irgendwie so abschirmt, ist man dann noch interessanter vielleicht, ich weiß es nicht. Und von der Rolle her hatte ich ja auch das Glück. Also Verena, alle, die Verena noch da draußen sich erinnern, war ja immer eine sehr positive, lustige, bisschen manchmal auch nicht so die klügste Person, die eigentlich immer die große Liebe gesucht hat und ein bisschen ja umtriebig war, auch mit den Männern. Da auch ein großer Gegensatz zu mir im Privaten. Ich, die jetzt immer nur einen Partner hatte und Verena, die da irgendwie sehr zerstreut war. Das tat mir, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, das war fast ein Ausgleich zu meinem Leben. Und dadurch, dass sie nicht so dramatisch war, musste ich mich nicht so künstlich abgrenzen davon. Also ich glaube, wenn man immer nur weint oder ein Drama spielt oder ein Kriegsszenario oder weiß ich nicht, ich glaube schon, dass man dann ein bisschen danach auch wieder runterkommen muss von der Geschichte. Das hatte ich jetzt auch schon. Ich hatte auch schon Geschichten, die mich wahnsinnig bewegt haben. Aber
wie gehst du mit diesen Gefühlen dann für dich um? Also verarbeitest du die? Was tust du da für dich?
Also heute gehe ich nochmal anders an Rollen dran. Heute lasse ich die auch nochmal näher an mich ran. Ich muss doch, wenn ich jetzt rückblickend schaue, in den 20ern habe ich das gespielt aus einer Intuition heraus und konnte aber auch schnell auch da wieder zurückkommen. Vielleicht liegt das aber auch an der täglichen Serieschule. Mhm. Wir haben die Zeit gar nicht, uns so sehr rein zu versetzen und auch wieder, also es muss so schnell gehen, wir drehen unchronologisch. Das bedeutet, ich drehe vielleicht gerade eine ganz traurige Szene und 10 Minuten später muss ich wieder lachend eine Party drehen. Das heißt, wir lernen, glaube ich, dort schon eine Technik für uns, um das zu schaffen. Und wahrscheinlich ist das super, weil das konnte ich dann auch immer überall anwenden. Aber ich könnte jetzt nicht so richtig sagen, wie das geht. Mhm. Also, so eine richtige Technik habe ich nicht dafür.
Aber es funktioniert ja ganz gut.
Ja.
Was war denn für dich tatsächlich dann so der Wendepunkt, wo du dich dann auch dazu entschieden hast, GZSZ zu verlassen? Ist das wirklich was du dann für dich innerlich irgendwann gemerkt hast?
Ja.
Ist da passiert?
Also es gab vorher immer mal Menschen, die gesagt haben, du müsstest mal, willst du nicht und solltest du nicht. Und ich habe nie diesen Impuls gespürt, weil ich mega happy war. Und ich konnte auch immer alles nebenbei noch machen. Let's Dance und viel moderieren und auch drehen. Und dadurch fehlte mir gar nicht so viel. Es war dann der Punkt, wo ich das zweite Mal schwanger war. Das erste Mal wurde in die Serie eingebaut. Ich war dann auch als Verena schwanger. Beim zweiten Mal, weil es so schnell ging, ich war ja quasi 6 Monate später wieder schwanger. Habe gerade angefangen, wieder zu drehen und okay, was jetzt? Dann haben sie gesagt, okay, die Schwangerschaft bauen wir jetzt nicht mit ein. Und dann kam schon die Entscheidung, dass ich dachte, okay, ich werde 30. 10 Jahre GZSZ. Zweites Kind, irgendwie fühlte sich das alles an, okay, das ist jetzt der Moment, wo man geht. Mhm. Und weil ich auch mit 2 Kindern die tägliche Serie, das funktioniert dann nicht mehr. Also nicht in der Anfangszeit. Und dann habe ich erfahren, dass Verena auch stirbt. Und das war schon...
Das heißt, das war eigentlich überhaupt nicht mit dir dann irgendwie zusammengepackt, sondern das war dann eine Entscheidung von dem Regisseur, ja, dass das früher oder später passieren wird.
Genau, also ich wurde dann schon ins Büro gerufen und mit mir das besprochen. Wir haben uns überlegt, dass Verena stirbt. Das war natürlich erstmal so, okay. Aber ich fand es relativ schnell ziemlich gut, weil sie mir das auch gut erklärt haben, weil sie gesagt haben, diese große Liebe, die wir 10 Jahre aufgebaut haben, dann müsste er ja auch gehen oder... Was passiert mit ihm danach? Und auch diese Rolle hat auch so einen großen Abgang verdient. Weil wäre sie jetzt irgendwie ins Auto gestiegen und hätte gesagt, ciao, ich glaube nicht, dass das passiert wäre, was passiert ist. Dass bis heute Leute zu mir kommen und sagen, oh Gott, ich habe so geweint und es war für mich so ein schlimmer Moment. Ich kann mich da gut reinversetzen. Es ist für mich wie bei Desperate Housewives, wo mich auch diese Frauen 10 Jahre begleitet haben. Und wenn ich heute eine von denen treffen würde, würde ich auch sagen, boah, ey, das Schicksal hat mich so belastet und das. Und das, man hat das so mitgelebt. Und ich glaube, das hat Verena, klar, die Tür ist jetzt verschlossen, aber vielleicht ist es auch gut. Also ich habe mir die Frage nicht gestellt, ob das gut ist oder schlecht, weil dann wäre man wieder in diesem, in der Spirale, wo man sich dann immer wieder fragt, oh Gott, hätte ich das vielleicht anders? Und so ist die Tür einfach zu und dann ist die Tür zu.
Ja. Nee, total spannend. Also ich muss sagen, ich habe ja damals auch wirklich mitgelitten vom Fernseher. Für mich war das ganz schlimm, weil es tatsächlich auch echt so eine meiner Lieblingsgeschichten bei GZSZ war, den ich jeden Abend vom Fernseher aus mitgefiebert habe. Mhm. Aber ich denke halt irgendwo auch, ne, wenn eine Tür zu ist, dann geht eine andere wieder auf. Und gerade wenn wir nochmal so zurückkommen auf dieses Rollenthema, hat sich ja tatsächlich auch eine neue Rolle für dich etabliert, ne? Nämlich die Rolle der Mama. Das heißt, man kann wahrscheinlich schon so sagen, wenn wir nochmal so zu diesen zwei Kuchendiagrammen zurückgehen, dass dann wahrscheinlich auch eine Zeit war, wo sicherlich die Mutterrolle deutlich größer in diesem Diagramm zu finden war.
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich nach dem zweiten Kind 6 Monate später schon wieder eine Hauptrolle hatte in einer anderen Serie und dann nach Köln gegangen bin für 3 Monate, als meine Kinder noch sehr klein waren. Und das war für mich auch ein großer Schritt, aber es war wieder eine ganz neue, spannende Rolle, was anderes, eine Kommissarin. Und die Serie wurde allerdings nicht ausgestrahlt. Das war damals auch ein harter Schlag, aber da musste ich auch erstmal mit diesen Sachen lernen, zurechtzukommen, weil das ständig passiert.
Ja.
Aber das wusste ich nicht. Und dann habe ich da abgedreht und dann kam die Serie gar nicht im Fernsehen. Das hat mich belastet. Dann kam die Traumhochzeit. Also es kamen dann schon viele tolle andere Türen, die sich geöffnet haben. Und was auch toll ist, also klar, auch wenn es dann am Ende nicht ausgestrahlt wurde, habe ich die Erfahrung ja trotzdem gemacht, das zu drehen.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt hatten wir am Anfang ja schon so ein bisschen angeteasert, deine persönliche Reise hin auch zur persönlichen Weiterentwicklung. Wann war da für dich tatsächlich so der erste Zeitpunkt in deinem Leben, wo du auch wirklich dich dann bewusst mit diesen Themen auseinandergesetzt hat? Weil ich glaube, viel passiert ja einfach unterbewusst, alleine auch durchs Leben. Dinge passieren, wie eben schon gesagt, Türen öffnen sich, andere verschließen sich und so weiter und so fort. Aber wann hast du da jetzt wirklich begonnen, für dich auch dieses Bewusstsein in dein Leben zu integrieren?
Also die erste bewusste Geschichte war vor 10 Jahren. Da wollte ich schwanger werden und hat nicht so richtig geklappt. Und das kennen alle Frauen, die in der Situation sind, dass da passiert ganz schön viel mit einem. Und mein Mann und ich sind dann nach Thailand geflogen, um auch ein bisschen zu entspannen. Und ein guter Freund von meinem Mann hat ihm ein Buch mitgegeben in diesen Urlaub. Und das war damals Jetzt von Eckhart Tolle. Und dieses Buch, ja, dieses Buch hat angefangen, alles zu verändern. Ich bin dann auch sehr schnell schwanger geworden nach diesem Buch. Alle Mutti sehe ich schon laufen jetzt. Alle die Mutti werden wollen. Nein, aber dieses Buch ist schon sehr, sehr gut. Und tatsächlich rückblickend gesehen hat mein Mann, seit er dieses Buch gelesen hat, lebt er dieses Leben. Also er hat es total verinnerlicht, verstanden und ist auch nie wieder zurückgefallen in das alte Ego, sage ich jetzt mal. Und für ihn ist das wie viele, die jetzt schon auf diesem Weg sind und Dinge verstanden haben. Wir nennen das ja alle ein bisschen so die Matrix, ne? Weil man das Gefühl hat, so die einen, die es verstanden haben und die anderen, die es noch nicht so ganz verstanden haben. Und bei mir weiß ich jetzt rückblickend, weil ich jetzt erst in diesem Jahr die echte Reise begonnen habe, dass ich das 10 Jahre nur theoretisch gelebt habe.
Ja.
Ich habe das verstanden in meinem Kopf, aber ich habe das überhaupt nicht gelebt. Mhm. Aber ich dachte, ich hätte das gelebt. Weil auch die Leute immer meinen, ach so, du bist immer so positiv und dies und das. Aber das ist wahrscheinlich mein Naturell. Aber wie es in einem drin aussieht, ist es eine ganz andere Geschichte. Und viele Leute haben auch im letzten Jahr zu mir gesagt, so, also du bist ja die Letzte, von der ich dachte, dass du jetzt mal so eine, ich nenne es jetzt mal eine Depression oder diesen Tiefpunkt und so. Weil ich dachte immer, bei dir ist alles so schön. Aber das ist natürlich auch eine Illusion.
Und ja, das finde ich auch einfach so wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, ne? Weil ich glaube, dass es unendlich vielen Menschen so geht. Und ich glaube, jeder, der eben ein bisschen bewusster lebt, der kommt an den Punkt, dass er vielleicht irgendwann auch mal merkt, okay, hier geht's gerade nicht so weiter, hier funktioniert irgendwas nicht mehr. Und das finde ich auch oftmals so schade, dass man so von der Gesellschaft irgendwie dann oftmals als falsch wahrgenommen wird. So, was ist denn mit der los? Ne? Aber ja, dass das halt einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, der einfach auch sein darf und dass das eben auch nichts ist, was irgendwie ganz oft dann auch mit Krankheit abgetan wird, sondern dass das einfach ein Lauf des Lebens ist, zu sagen, okay, hier bin ich jetzt vielleicht in eine Sackgasse reingelaufen, hier komme ich nicht weiter, deshalb geht es mir gerade nicht gut, das darf aber auch gerade so sein und ich kann auch wieder zurückrudern. Und ich glaube, das ist dann wirklich das Wichtige, das zu erkennen, zurückzurudern und für sich den neuen Weg auch irgendwie zu finden. Und das finde ich so wichtig. Und wie du schon sagst, gerade bei dir, du bist nach außen hin immer super, super voller Power, aber dann auch, dass du mal sowas sagst. Ich glaube, das gibt ganz, ganz vielen Menschen auch einfach Mut, dass das sein darf.
Genau, da muss man natürlich auch mal hinkommen. Das ist natürlich in unserer Zeitalter mit Instagram und das ist ein Medium, das ja eigentlich ja, also schwierig ist eigentlich ja auch. Also wir lieben es alle, wir nutzen es alle, aber am Ende des Tages suggeriert es uns 24 Stunden unser Defizit. Und das ist schon, wenn man es nicht bewusst versteht. Und weil man sieht natürlich immer nur das, was man glaubt nicht zu haben. Also, und das ist so extrem, wenn ich das dann in meinem Umfeld sehe. Die einen, die Babys wollen, sehen nur Schwangere. Die anderen, die kein Geld haben, die sehen nur Urlaub. Die anderen, die keinen Partner haben, sehen nur glückliche Pärchen. Ich habe zeitweise nur arbeitende Kollegen gesehen und dachte, alle arbeiten, nur ich nicht. Und mir sagen dann aber alle so, ey, du bist ja nur am Arbeiten. Und ich denke mir so, hä? Aber das ist halt, das ist genau der Punkt. Also dann poste ich 3 Bilder, wo ich irgendwie 3-mal unterwegs war und die Leute denken, man ist nur am Arbeiten. Oder ihr seid ja nur im Urlaub. Nee. Und das ist halt total witzig. Und auch wenn man es verstanden hat, kann man es trotzdem noch nicht so leben. Also man kann sich daraus nicht frei machen, dass es was mit einem macht, was man da sieht. Und das ist halt ein generelles, immer irgendwie da. Und für mich war das dann irgendwann, dass ich letztes Jahr tatsächlich so zum Ende des Jahres so einen kleinen Tiefpunkt hatte, dass ich schon verstanden habe, ich muss jetzt irgendwas mal machen. Und ich habe so viele Bücher gelesen und das ist alles so theoretisch. Und dann meinte irgendjemand zu mir in meinem Bekanntenkreis, der schon, also ein Heilpraktiker, der meinte, geh doch mal irgendwie zu irgendeinem Seminar oder geh mal irgendwo hin, also wo du wirklich was dabei bist. Und dann habe ich mich von jetzt auf gleich bei so einem Achtsamkeitsseminar angemeldet, wusste gar nicht, was mich da erwartet und dachte, okay, 8 Wochen, einmal die Woche dahin gehen, 200 Stunden, super, das wird schon irgendwie was sein. Parallel, da sind halt dann schon wieder Türen sich geöffnet. Dem Moment, wo ich dann erlaubt habe zu sagen, ich mache jetzt was, weil ich war da, wie viele kennen das, man kann sich dann zu gar nichts mehr aufraffen. Und jeder Schritt ist schon zu anstrengend, ne? Und dann denkt man sich, ich habe jetzt gerade so viel Zeit, warum gehe ich nicht zum Sport? Kann man alles dann nicht.
Ja, war das wirklich bei dir so, dass du dann auch so gesagt hast, boah, ich will eigentlich, aber irgendwie aber ich kann keine nicht. Kraft.
Keine Kraft und man fühlt sich nutzlos, machtlos, sich so, also wir sind in unserem Beruf ja schon sehr ausgeliefert, das muss man sagen. Wir können viel gar nicht selber reißen, wir müssen warten, bis die Dinge kommen. Aber die Dinge kommen nicht zu dir, wenn du in so einem Mut bist. Ne? Das ist ja wie mit allem. Ja. Mein Mann hat immer zu mir gesagt, also du kannst doch nicht glauben, du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass jetzt das Telefon klingelt. So wie du gerade bist, weil du blockierst dich ja komplett selbst. Das habe ich aber gar nicht verstanden. Ich dachte jetzt, alle anderen sind schuld. Mhm. Ich habe doch das gemacht und das ist unfair und warum macht das jetzt die und nicht ich? Und da kommt man in so eine komische Spirale, die einen auch so viel Blödsinn in deinem Kopf abspielen. Und dass ich, immer wieder verstanden habe, ich muss das positive Denken wieder zurückholen. Aber das kannst du ja gar nicht.
Wenn du da schon so drin bist.
Ja, genau. Das funktioniert nicht. Und dann bin ich den ersten Tag zu diesem Achtsamkeitsding gegangen. Habe gar nicht verstanden, was ich da eigentlich mache. Habe erst überhaupt auch danach verstanden, was es gemacht hat. Dann bin ich zum ersten Mal, okay, jetzt gehe ich auch mal zum Sport. Ja, was soll's. Ja, ich gehe jetzt mal endlich wieder hin. An dem Tag, ich bin reingekommen ins Fitnessstudio, kam eine Trainerin zu mir und sagte, ach Mensch, Susan, dich habe ich ja lange nicht hier gesehen. Ich kannte sie gar nicht. Und sie meinte, ich bin ja hier Personal Trainerin. Hast du Lust, mit mir so ein Experiment zu machen, so eine 7-Wochen-Challenge? Und ich denke mir so, das ist ja Wahnsinn. Ich so, ja, das mache ich jetzt. Ne? Und dann war ich voll in diesem Sportding drin. Es hat mir so gut getan, weil auch jemand da war, der einen so mitgenommen hat. Und dann eben Laura. Und Laura kam, das war das Letzte, was zu mir kam, durch 2 Freundinnen, die mir dieses Laura-Seminar empfohlen haben, wo ich dachte, Online-Seminar, ne, ich will doch jetzt kein Online-Seminar machen. Was bringt das? Ich muss doch irgendwo mit Menschen reden. Und dann habe ich es gemacht oder habe erstmal ihr Buch gelesen, was bei mir ganz viel halt verändert hat. Und habe dann sofort mich angemeldet bei ihrem Seminar und dann ging es eigentlich erst los.
Ja, schön.
Und dann hat alles sich gefügt. Also wenn man dann halt so drin ist in diesem, wenn man sich richtig drauf einlässt, dann auch auf so eine intensive Zeit. Und also die Laura arbeitet ja viel mit dem Unterbewusstsein und das war genau das, was ich auch brauchte. Ich musste mich total umprogrammieren. Es war wirklich wie eine Umprogrammierung. Und Glaubenssätze umdrehen. Und ich habe so viel rausgefunden über mich, warum ich Dinge nicht zulasse und warum man da ist, wo man jetzt ist. Und vor allem war es wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte, dass es so schlecht wurde, weil man dann endlich den Move gemacht hat.
Ja, das ist ja meistens so, dass man, das finde ich auch immer so schön, das Leben ist ja im Endeffekt, also das Symbol fürs Leben ist ja der Herzschlag und das geht nach oben und das geht nach unten und manchmal muss man halt eben erst an dem Punkt unten sein, dass es halt auch wieder nach oben gehen kann, aber umso höher wird dann halt eben auch der Ausschlag nach oben wieder und das ist, finde ich, immer auch so ganz schön zu beobachten, wie oft das im Leben dann wirklich einfach zutrifft.
Total. Total.
Ja, cool. Wie ist das denn im Moment jetzt so bei dir? Würdest du sagen, es gibt eine Rolle, einen Lebensbereich, mit dem du aktuell noch nicht so ganz zufrieden bist, wo du noch am Arbeiten bist? Oder wie fühlt sich das jetzt im Moment für dich an?
Es ist ja immer eine stetige Arbeit. Also es hört ja auch nie auf. Und das ist das Schöne. Also wenn man sich einmal die Tür öffnet zu dieser, wie wollen wir sie denn jetzt nennen, spirituellen Welt? Ich weiß nicht, das ist immer so abgehoben, aber ich weiß gar nicht, wie man sie runterbrechen kann. Ja, also diese ganze Gedankentankenwelt und Speaker und Persönlichkeitsentwicklungswelt. Wenn man da so die Tür aufgeöffnet hat, dann kommt ja so viel interessantes Zeug. Man denkt ja, der Tag ist nicht lang genug, um alles zu konsumieren, was ich mir gerne noch anhören möchte und auch Seminare, die ich besuchen möchte. Und das ist super, super spannend, weil so viel besser wird in allen Lebensbereichen dadurch. Und natürlich, also ich würde sagen, bei mir stimmte schon immer viel, Gott sei Dank. Und aber auch, weil wir uns viel darum gekümmert haben. Mhm. Also meine Beziehung, mein Heiligstes, wir sind jetzt 23 Jahre zusammen. Viele sagen dann immer so, boah, das gibt's doch gar nicht mehr. Und auch mit der Branche in Verbindung. Aber da sind wir schon immer, glaube ich, an dem Punkt gewesen, wo ich bei den anderen Bereichen das noch suchen musste. Mhm. Also in der Dankbarkeit, dass wir einfach verstehen und schätzen, dass wir nicht so schnell wegschmeißen, sondern erstmal versuchen, es wieder zu reparieren, viel Kommunikation und natürlich, dass wir uns gemeinsam entwickelt haben. Mhm. Also definitiv ist das ein großer Plus, dass mein Mann in dieser Welt schon drin
das
war.
Das klingt auch wirklich so von dem, was du jetzt so erzählt hast, ne, dass ihr euch da gegenseitig auch eigentlich ganz schön ergänzt habt immer wieder.
Total, weil er war schon immer der Bodenständige, der Realist, ich war immer der Träumer. Gut, das braucht man für unseren Beruf, ne? Also ohne das geht es nicht. Aber trotzdem hat er immer mich immer so auf dem Boden der Tatsachen gehalten, weil unser Beruf schon sehr oberflächlich ist. Man muss es sagen, wie es ist. Und wenn ich dann kurz ausraste, weil ich kein Outfit habe für die nächste Veranstaltung und wo mein Mann dann kurz sagt, das Problem hätte ich jetzt gerne, zieh doch einfach irgendwas an aus deinem Schrank und du in dem Moment dann denkst so, ja, stimmt.
Da ist aber nichts.
Nichts, genau. Aber das ist schön, wenn da so ein anderer Part ist. Und genauso mein Freundeskreis. Ich habe eigentlich so gut wie niemanden aus meinem Freundeskreis, der in meiner Branche arbeitet. Mhm. Und mein Freundeskreis habe ich genauso lange wie mein Mann. Also ich bin schon ich bin schon sehr beständig so in meinen Sachen. Also ich bin so ein Gewohnheitstier und ich brauche das und ich liebe das. Diesem Ganzen, ja, so. Und weil unser, vielleicht auch, weil der Beruf genau das Gegenteil ist von dem. Ja. Und deswegen ist das schön. Und dann hat auch mein Mann immer zu mir gesagt, ach so, guck mal, du beschwerst dich jetzt hier auf hohem Niveau, was es wahrscheinlich ja auch ist. Guck mal bitte, mach mal die Augen auf, ja. Also wo wir hier sind. Was nennen wir mal Kollegen von dir, die so einen stabilen Freundeskreis haben, die so eine Partnerschaft haben, ja, und Kinder haben und die es irgendwie hingekriegt haben, das alles miteinander zu kombinieren. Aber wir sind so oft blind für so viele Sachen. Und mit der Arbeit, das ist, glaube ich, der Bereich, wo es dann noch, klar, die Arbeit geht da weiter, dass man einfach also ich habe für mich einfach rausgefunden durch diese Arbeit, warum ich mir diesen Beruf ursprünglich mal ausgesucht habe.
Okay.
Und das ist, glaube ich, das, was mir gut getan hat, dass ich verstanden habe, ich habe ihn mir doch ursprünglich mal ausgesucht, weil ich die Arbeit selbst liebe und nicht, weil ich tausende von Leuten begeistern muss oder weil ich jetzt jemand bin und deswegen besser bin oder, aber man fällt da schnell rein in dieses Ding. Also weil viel ist natürlich, ja, wie soll man das sagen? Es dreht sich ja viel um diese Außenbestätigung.
Ja, beziehungsweise sicherlich, oder ich könnte mir auch gut vorstellen, Es ist ja immer so die Bubble, in der man auch unterwegs ist, die einen irgendwo auch prägt und weiterentwickelt. Und ich glaube, da ist es super wichtig, so wie du sagst, dass du halt irgendwie so einen bodenständigen Part hier zu Hause hast, der dich im Zweifel dann auch wieder ein bisschen runterholen kann. Und die Menschen, die das vielleicht nicht haben, die schwimmen dann halt schneller in genau dieser Bubble dann mit.
Ja, genau. Also es ist schon so, dass ich habe früher auch so Kollegen immer so ein bisschen belächelt, die dann so sich nur mit diesem Beruf identifizieren und das ist ja so so schwebend, so ein schwebender Zustand auch, ne? Und aber man fällt da leicht rein. Also man muss es schon so sagen, weil es ist ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Dieser Job, ja. Ne? Und hoch und aber dann aber so ganz hoch und völlig unrealistisch, was dann alles mit einem passiert und dann fällt man dann wieder ein bisschen runter und und man muss halt einfach einen Weg finden für sich, dass dieses runter einen eben nicht so runterzieht.
Ja, ich glaube, es ist halt unterm Strich ein sehr dynamisches Rollensystem, was du da irgendwo lebst. Ne? Mal bist du hier oben und hast dann wahrscheinlich, sage ich mal, 80-90% wirklich Arbeitsleistung. Dann fällst du auf null runter und genau dieses Kompensieren. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja im Leben auch immer darum, so eine gewisse Ausgeglichenheit hinzubekommen. Und ich glaube, das ist einfach
bei dem Job so
schwierig.
Genau. Und man muss auch ein bisschen, man muss wahnsinnig gut loslassen können. Und das kann ich überhaupt nicht. Also Kontrolle abgeben, ne, muss man total. Und dem Leben dann am Ende auch vertrauen. Das musste ich für mich total rausfinden, weil mein Mann hat immer zu mir gesagt, so, was würde dir denn jetzt so den Rücken stärken? Ja, also klar, würde mir der Rücken stärken, jetzt schon 3 unterschriebene Verträge auf dem Tisch zu haben. Aber er hat dann mir ganz klar gesagt, ja, hast du jetzt vielleicht unterschrieben, aber dann passiert irgendwas mit, also er hat mir mal ein hartes Beispiel vor Augen, mein Mann arbeitet viel mit Bildern, was echt ganz cool ist, weil er meinte also, okay, nehmen wir mal an, Matthias Schweighöfer macht jetzt mit dir einen Vertrag über 3 Filme im nächsten Jahr, du denkst, okay, super, das nächste Jahr ist total in trockenen Tüchern, dann passiert toi, 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 Matthias Schweighöfer irgendwas in seinem Leben, hat gar nichts mit dir zu tun und dann finden diese 3 Filme gar nicht statt. Hat aber überhaupt nichts mit dir, nicht mit deiner Leistung, nicht mit wer du bist, sondern es finden diese Filme einfach gar nicht statt. Und das kann passieren. Und deswegen, weil wir nie zu keiner Zeit die Kontrolle haben, kannst du doch auch so in die Zukunft gehen, als würde es passieren. Also, oder irgendwas wird passieren. Also vielleicht nicht das, aber das Gute wird schon passieren. Und das ist ein Prozess, der, da muss ich mich jeden Tag drauf einlassen, weil der ist super schwer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon auch, dass es für ganz, ganz viele Menschen in der Branche sicherlich nicht leicht ist, gerade wenn man eben diesen stabilen Partner nicht hat, da auch alleine, ne, was irgendwie so das monatliche Einkommen auch angeht, ist ja sicherlich auch ein Thema bei vielen.
Klar, auf jeden Fall.
Beständigkeit nicht.
Weil auch viele Leute ja auch glauben, die nicht in der Branche sind, wir machen das ja alles nur zum Spaß. Ne? Mhm. Es ist aber doch auch ein Job. Und wie gesagt, das ist auch ein bisschen Klage vom Niveau. Es lief ja die ganze Zeit gut, aber man hat immer, man will immer mehr, ne, normal. Und da muss man halt einfach trotzdem den Überblick nicht verlieren, dass alles gut ist, ne, dass das immer weitergeht und die ganze Zeit öffnen sich irgendwelche Türen.
Ja, ich muss da gerade auch irgendwie noch so an einen Moment denken. Ich bin ja gerade das Wochenende hier mit meinem Freund in Berlin und wir hatten uns tatsächlich am Freitagabend dann auch nochmal mit einem Freund zusammengetroffen und den sehen wir wirklich nicht oft und es ist dann immer, wenn wir uns sehen, irgendwie so ein kurzes Updaten, so was machst du, was machen wir, so und es ist halt dadurch, dass halt eben diese mittlerweile 500-600 Kilometer uns trennen, dann halt relativ sporadisch. Und für mich war das irgendwie an dem Tag auch so wahnsinnig schön. Ich hatte dann so erzählt, wie es mir halt gerade geht, was ich mache. Mein Freund hat erzählt. Und so durchs Erzählen habe ich dann einfach erstmal so gemerkt, wie verdammt gut es uns eigentlich gerade geht.
Ja.
Und das ist einem so oft im Alltag überhaupt nicht bewusst, weil Dinge rasen und passieren. Ja. Aber das war wirklich so ein Moment auch so voller Glückseligkeit, wo ich mir so dachte, verdammt, wie schön eigentlich alles gerade ist. Und ich glaube, das ist auch wieder so dieser
mal
Moment
innezuhalten
und einfach zu denken, wow.
Genau, das ist, glaube ich, die beste Übung, die man machen kann, ne? Weil das machen alle viel zu selten. Ja. Und weil man nie, das hat auch mein Mann oft gesagt, er meinte so, du wirst dein Glück nie finden, wenn du nicht einmal kurz anhältst und es auch mal wahrnimmst. Weil du bist halt, du hast ein Ziel erreicht und dann ist schon das nächste Ziel im Visier. Mhm. Und hast du gar nicht verstanden, dass das gerade passiert.
Und halt auch einfach mal zu feiern, dass man was erreicht hat,
ja,
mit dieses Innehalten und auch mal sich dann zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Ich finde, das passiert auch oftmals einfach genau. zu wenig oder gar nicht.
Aber weil wir dann immer wieder auch in der Außenwirkung sind, also mir geht es oft so, dass ich dann denke, oh Gott, alle erwarten doch das und das. Wir natürlich aus täglichen Formaten haben es in dem Sinne schwerer oder beziehungsweise wir machen es uns auch schwerer, weil die Erwartungshaltung von der Außenwelt ist ja, es müsste immer so weitergehen. Mhm. Und ich finde es immer ganz witzig auf dem roten Teppich oder so, wenn Journalisten dann sagen so, ach, man hat dich ja lange nicht gesehen. Und ich denke mir so, ich drehe so viel. Aber natürlich haben sie das nicht wahrgenommen, weil das ist so der normale Schauspieleralltag. Ja, hier mal eine Rolle, da mal ein Auftritt. Ist ja klar, dass das keiner so richtig mitbekommt, ja, weil man ist nicht fest irgendwo. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, aber eine Schauspielerin, die gar nicht von einem täglichen Format kommt, die ihre 2 Filme im Jahr dreht, die fragt man diese Frage gar nicht. Die Erwartungshaltung ist gar nicht da. Man hat sie jetzt 3 Monate nicht gesehen, man geht davon aus, wahrscheinlich dreht sie wieder irgendwas.
Ja.
Und bei mir ist die Erwartungshaltung, oder ich stecke mich ja fast selber dann da rein oder denke, oh Gott, ich kann jetzt nicht zu dieser Veranstaltung gehen, wenn die mich jetzt fragen, was mache ich gerade? Ich mache ja gar nichts. Was sage ich jetzt? Und das geht so vielen Kollegen so und das ist so traurig, das fällt mir jetzt eigentlich auch erst auf, wo ich es erzähle, weil warum tut man sich das an?
Ja.
Also es ist doch der ganz normale Zustand und nur weil XY da mir diese Frage stellt und sie hat auch keine Schuld. Weil sie muss auch nur ihr Blatt füllen und irgendwie mir diese Frage stellen, ja. Und man ärgert sich dann, aber eigentlich ist ja gar nichts dabei. Man könnte ja auch einfach sagen, nee, ich mache gerade ein bisschen was anderes
ja.
und bin damit auch fein.
Und ich glaube aber, das, was du sagst, ist einfach so relevant. Bist du damit fein oder nicht? Und das ist dann halt auch eben der Moment, wo du entweder dich ja irgendwie verargumentieren musst oder wo du halt frei sagen kannst, so und so ist es gerade. Und genau. ich glaube, das ist aber auch unglaublich schwer, dann dahin zu kommen und zu sagen, ja, ist gerade so und ich bin fein damit.
Ganz genau. Weil wir natürlich wir Schauspieler, also diese Berufe, das findet sich ja in deinem Beruf, in jedem Beruf wieder, nur wir sind einfach so öffentlich.
Mhm.
Das ist eigentlich der einzige Unterschied daran, dass alle daran teilhaben, dass du jetzt anscheinend irgendwie mehr machst oder weniger machst oder ist das gut oder schlecht. Und ich meine, wir sind hier noch im kleinen Mikrokosmos. Ne? Ich möchte gar nicht wissen, wie es dann diesen Hollywood-Menschen geht.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wo jeden Tag irgendein Blödsinn da steht, also ich meine, ich lese das auch nicht über mich großartig, ja, weil wenn man Sachen lesen würde, das ist ja, da würde man ja irre werden mit dem ganzen Blödsinn, der da steht.
Um nochmal zum Buch von Eckhart Tolle zurückzukommen. Wann war dein letzter Moment ganz, ganz arg im Hier und Jetzt? Hast du da spontan irgendwas im Kopf?
Also ich versuche das ja immer wieder jetzt mir anzueignen, dass man das erlebt. Aber ich glaube, am extremsten war es wirklich mit der Moderation jetzt bei Gedankentanken, dass ich dann in dem Moment einfach direkt gespürt habe, wie cool ist das denn bitte, dass ich jetzt hier stehen kann. Und es hat mich so überwältigt, dass ich schon sagen kann, dass es, glaube ich, mit der coolste Job war, den ich seit langem gemacht habe. Ja.
Schön. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Wort Richtung Ende zu unserem Interview. Es gibt immer noch 3 Fragen am Ende des Interviews, die ich dir gerne noch stellen würde, die einfach auch dich nochmal so ein bisschen mehr mit deiner Lebensausrichtung in den Fokus rücken. Und zwar würde mich interessieren, nach welchem Zitat lebst du dein Leben? Was ist dein Lieblingszitat und warum?
Also ich hatte mehrere, aber ich glaube, mein Lieblingszitat geworden ist, und der steht auch bei uns im Wohnzimmer an der Wand, es ist, wie es ist, aber es ist das, was du draus machst.
Schön, ja.
Den finde ich total, den muss ich mir eigentlich jeden Tag sagen, weil ich finde, der umschreibt eigentlich am besten das Leben. Weil, genau, wir einfach selber, es geht immer nur um unsere Bewertung und wie wir mit den Dingen umgehen und was wir draus machen, ja.
Gibt es ein bestimmtes Buch, was jetzt gerade vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, ich weiß schon, was da jetzt kommt, was aber auf jeden Fall dich geprägt hat und vielleicht auch, was du an der Stelle gerne weiterempfehlen möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Definitiv mein ganzes Leben verändert und ich würde es sehr weiterempfehlen, weil ich, was ich an dem Buch so toll finde, also jetzt ist etwas, empfehle ich auch immer gerne, aber ich finde, es ist schon was für Fortgeschrittene ein bisschen. Weil wenn ich das jemanden, der überhaupt noch nie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, könnte es etwas abschrecken. Bei Laura finde ich schon, dass sie die Leute da abholt, wo sie gerade sind. Und ich habe das auch gemerkt bei Freundinnen, denen ich das schon empfohlen habe, dass sie plötzlich damit überhaupt konfrontiert werden, dass sie viel mehr Eigenverantwortung übernehmen können. Und deswegen gefällt mir dieses Buch besonders gut.
Ja, ich finde, was Laura einfach super schön macht, ist, wie du schon auch sagst, ne, irgendwie dieses Empowerment dir gegenüber einfach zu schaffen und dir überhaupt auch erstmal bewusst zu machen, was du eigentlich alles selber leisten kannst, genau, wenn du aus dieser Opferrolle irgendwo rauskommst.
Sie hat ganz toll bei dem Gedankentanken-Event, hat sie eine Geschichte erzählt, die fand ich so schön, als sie irgendwie in Südamerika war, als junges Mädchen und noch sehr schüchtern und gar nicht so wie heute war. Und sie musste immer mit so einem Bus fahren. Und dort läuft es aber so ab, wenn du nicht ganz laut sagst, anhalten, hält dieser Bus auch nicht an. Und sie hat sich nicht getraut. Sie war immer in diesem Bus und ist dann immer ausgestiegen, wenn jemand anderes gesagt hat, anhalten. Und sie konnte es einfach nicht laut sagen, weil es war nicht ihre Sprache. Und sie hat irgendwann verstanden, okay, es ist dieser Satz, den ich sagen muss, aber mache ich nicht. Und es hat irgendwie Wochen gedauert. Sie war da, weiß ich nicht, ein Jahr oder so, glaube ich, bis sie zum ersten Mal laut gesagt hat, anhalten bitte oder was das war. Und ich finde die Geschichte, sie hat es so schön gesagt, kann sich auf das Leben beziehen, weil sie meinte, hör auf, in diesem Bus zu sitzen, dass du immer nur mitfährst, ja, und da aussteigst, wenn andere sagen, anhalten bitte. Und kriege ich Gänsehaut jetzt, wenn ich darüber rede, weil ja, in dem Moment, wenn du selber sagst, anhalten bitte, ich möchte aussteigen oder einsteigen, fängst du an, halt eben die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen.
Ja, total. Ja, das ist auch irgendwie, das erinnert mich jetzt auch gerade wieder daran, die Mutter von meinem Freund, die sagt tatsächlich auch immer, dass das Leben ist wie eine große Zugfahrt. Es werden Leute kommen, die kommen dazu in den Bus oder in den Zug. Und es gibt Leute, die steigen wieder aus. Mal möchtest du vielleicht auch aussteigen oder wieder dazukommen. Aber am Ende des Tages ist halt ganz viel einfach auch gehen lassen, ne, akzeptieren, dass Dinge halt einfach auch mal vorbei sind und halt eben Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich finde, das steckt super schön in diesem Bild einfach auch mit drin. Ja, toll. Letzte Frage. Ja. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass jeder von uns eine Kraftquelle hat, also Dinge, die einem wirklich Kraft für den Alltag geben, die einen auch überhaupt zu dem befähigen, was man tut und was man erreichen kann. Was ist deine Kraftquelle?
Also meine Kraftquelle ist definitiv mein Mann. Also da habe ich schon, glaube ich, sehr viel Glück gehabt oder sollte so sein, Schicksal, man kann das ja alles drehen und wenden, wie man möchte. Ich glaube schon, dass der liebe Gott meinen Mann direkt zu mir geschickt hat, als ich meinen Nötigsten gebraucht habe. In der schwierigsten Zeit in meinem Leben kam er zu mir, weil ich damals meine Mutter halt verloren hatte. Und ich glaube schon, dass das so eine Art Ablöse war. Und er ist wirklich unglaublich. Also es ist egal, was passiert, er ist irgendwie so wie so ein Fels in der Brandung, wie man das so schön bildlich sagen kann. Und macht aus mir, glaube ich, definitiv den besten Menschen, der ich sein kann.
Schön, das freut mich, dass du da so einen schönen Partner auch gefunden hast.
Ja.
Ja, Mensch, ich würde sagen, wir sind am Ende des heutigen Interviews. Ja. Es war mega schön, mit dir zu quatschen, so viel auch einfach mal von dir persönlich zu erfahren. Ich finde das immer total spannend. Man kennt aus den Medien eine gewisse Sichtweise auf Personen und dann auch einfach mal dahinter zu blicken und einfach so ein bisschen was zu der Persönlichkeit und einfach dem persönlichen Sein zu erfahren. Finde ich ganz, ganz spannend. Von daher vielen, vielen Dank für das tolle Interview heute. Und genau, dann würde ich sagen, wie immer gibt es auf meiner Webseite nochmal ein paar Infos zum heutigen Interview, also schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Podcast-Folge bei Gedankenkraft hören und sage alles Liebe. Bis dann!